Wie würdet ihr das Gefühl beschreiben, wenn endlich etwas passiert, was du dir leidenschaftlich gewünscht und worauf du wirklich lange gewartet hast? Ich hoffe, jeder von euch kennt das Gefühl, trotz langen Wartens, vieler Hindernisse, endlich zum Beispiel jemanden zu finden, der deine romantischen Gefühle erwidert. Oder endlich mal ein großes Projekt, sogar ein Kunstwerk oder Ähnliches, fertig zu bekommen und echte Anerkennung für deine Leistung zu erleben. Endlich, vielleicht zum ersten Mal. Es ist schwer, gute Beispiele zu nennen. Das ist so intim, das ist so persönlich, darüber zu reden. Und es ist wirklich eine Sache, dieses Gefühl zu kennen, in einer Situation zu sein, wo du nie dachtest, sowas könnte auch mir passieren. Aber es hat sich doch ergeben. Das Gefühl zu kennen, das ist eine Sache, darüber reden zu können, das ist eine andere. Abraham und Sarah kennen jetzt dieses Gefühl. Die haben auf die Geburt von ihrem Sohn Isaac jetzt wirklich lange gewartet. Sarah schon 90 Jahre lang gelebt, ohne Kind. Seit 25 Jahren sind sie unterwegs als Ausländer in dem Land Kanaan, weil Abraham eine große Nachkommenschaft und der Besitz von diesem Land zugesprochen bekommen hat. Schon vor einigen Kapiteln, Kapitel 17 von diesem Buch, wurde angekündigt, Sarah wird einen Sohn gebären. Kapitel 18 hieß es dann weiter, ja, das passiert jetzt in einem Jahr. Das würde aber zu einem ganz erlebnisreichen Jahr. Sodom und Gomorra wurden katastrophal zerstört als Strafgericht durch Gott, wobei Abrahams Neffe Lot, seine Töchter gerettet wurden. Abraham und Sarah zogen dann nach Süden und Sarah lief schon wieder einmal die Gefahr, von einem Heidenkönig in den Harem geholt zu werden. Aber es wurde alles wieder gut. Jetzt leben sie in Frieden im Süden von dem Land, das Gott Abraham am Anfang versprochen hatte. Und endlich kommt die Zeit. Und wenn du die ersten vier Verse liest, denke ich, das wirkt wirklich so, als würde der Erzähler nicht wissen, wie er darüber reden sollte. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er verheißen hatte. Und der Herr handelte an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zur bestimmten Zeit, wie ihm Gott verheißen hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren wurde, den ihm Sarah gebar, den Namen Isaac. Also ihr hört diese Wiederholungen ständig. Ja, wie heißt der Junge nochmal? Wer hat ihn geboren? Aber das ist bewusst. Die Stelle ist nicht schlecht geschrieben. Wenn viel wiederholt wird in der Bibel, das wird sozusagen fett geschrieben, kursiv, unterstrichen. Das sollst du dir merken, das ist passiert. Das heißt hier wirklich, Leute, das gibt's doch gar nicht. Aber es ist geschehen, wirklich. Und zwar genau wie und wann Gott im Vorfeld sagte. Wir müssen uns das merken. Und dementsprechend bekommt der Junge auch den Namen, den Gott den Eltern im Voraus gegeben hatte. Und dieser Name ist wirklich ein Stück Neckerei von Gottes Seite. Als die Geburt angekündigt wurde, haben sowohl Abraham als auch Sarah gelacht. Und damals nicht vor Freude wegen der Nachrichten, sondern vor Unglauben. Das wirkte wirklich wie ein böser Witz für sie. Und Gott reagierte schon damals so. Du lachst jetzt, Abraham, aber ich werde zuletzt lachen. Du darfst den Buben er lacht nennen, Yitzhak. Und jetzt gönnen Sie Gott den Witz gern, glaube ich. Der Herr hat seinen Teil eingehalten. Und jetzt halten die Eltern ihren Teil ein. Erstens durch den Namen, den sie dem Knaben geben. Zweitens wird der Junge dann rechtzeitig beschnitten und so eingeweiht in den Bund, in diese Beziehung, die Gott mit Abraham durch feierliche Versprechen gefestigt hatte, in Kapitel 15 und dann 17. Und drittens gibt es ein Zeugnis von der Mutter. Sie bezeugt, Gott hat mir ein besseres Lachen gegeben als mein eigenes. Gott hat den besten Humor. Jeder darf über mich lachen. Ich kann selbst über mich selbst lachen, weil Gott mir gezeigt hat, dass meine Geschichte keine Tragödie, sondern eine Komödie ist. So ist auch unser Leben, ihr Lieben. Wir leben in einer Komödie. Wusstet ihr das? Willi weiß das schon. Sorry. Er ist Ältester in der Gemeinde. Ich darf ihn nicht necken. Aber das ist tatsächlich so. Klassisch gesehen, was macht eine Komödie aus? Es ist nicht in erster Linie, dass es witzig oder lustig ist, das Theaterstück oder die Geschichte oder was auch immer. Das, was eine Komödie von einer Tragödie unterscheidet, ist, eine Komödie hat ein Happy End. Und das ist unsere Geschichte. Sie hat ein Happy End. Und Sarah bietet uns ein wunderbares Bild von diesem Happy End. Sie ist eine unfruchtbare Frau, eine verachtete Frau deswegen, die endlich zu einer fröhlichen Mutter wird. Und sie ist wirklich nur die erste von einer langen Reihe von Frauen in der Heiligen Schrift. Rebekka, Rahel, Hannah, Elisabeth, die erleben alle das Gleiche. Und es gibt andere Komödien in der Bibel, solche Geschichten. Jakob, seines Sohnes Josef beraubt, darf diesen vor seinem Tod lebendig und tatsächlich erhöht wiedersehen mit eigenen Augen. Ruth, verwitwet, verarmt, in einem fremden Land lebend. Sie wird zur Braut eines guten und gerechten Mannes und zur Vorfahrin eines Königshauses. Und ihr Nachkomme David wird vom König Saul vertrieben und verfolgt und er kehrt dann selbst als König wieder heim. Es gibt viele andere, viele Beispiele könnte man nennen. Unterdessen Jesus von Nazareth, verachtet, verworfen, schlussendlich gekreuzigt. Er wird auferweckt, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und uns, die wir an ihn glauben, erwartet das ultimative Happy End. Liebe, Freude, Frieden, Heimat, Zugehörigkeit. In einem Satz, wie Paulus das im 1. Thessalonicher Brief schreibt, wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Das ist das Happy End. Doch nicht nur ein Happy End, sondern auch tatsächlich Lachen, das gehört zu einer Komödie. Auch zu unserer Geschichte mit Gott. Darf ich euch was verraten? Ich wollte kein Pastor werden, hatte wirklich keinen Bock. Meine Frau Anna, die wollte auf keinen Fall Missionarin sein. Und sie war übrigens ziemlich sicher, dass ich nicht der Richtige war für sie. Doch hier sind wir. Ihr Lieben, Gott mag Ironie. Oder vielleicht hast du, wie ich, mal tatsächlich ein Kompliment bekommen für eine Eigenschaft, wo du innerlich sagst, Alter, wenn du nur wüsstest. Also keine Ahnung, das so bin ich gar nicht. Da kannst du wirklich nur schmunzeln, sogar lachen manchmal. So ist Gottes Werk in uns und mit uns. Wir lachen auch in dieser Geschichte ja vor Erleichterung manchmal, wenn das Schlimmste passiert ist und uns doch nicht trifft. Und das ist es, was die Auferstehung Jesu bedeutet. Am Kreuz geschieht wirklich das Schlimmste, was passieren konnte in der ganzen Weltgeschichte. Die Rebellion der Menschen gegen ihren Schöpfer und der Zorn Gottes gegen diese Rebellion, die wurden gleichzeitig offenbart am Kreuz. Aber am dritten Tag stand Jesus wieder auf. Was hat er dann getan? Er verkündigt Vergebung, weil dieser Tod, das Schlimmste, was passieren könnte, das war in Wirklichkeit eine Rettungstat, ein stellvertretender Tod für uns, die wir ihn verdient hatten. Wir Menschen meinten es böse mit Gott, aber Gott mag Ironie und er hatte unglaublich Gutes vor. Diese Gefahr, verloren zu sein, diese Gefahr, mit der nichts mehr, was wir erleben oder erleiden könnten, zu vergleichen ist, die ist vorbei. Da verbleibt nur Lachen. Aber wir haben weitergelesen. Und es fällt euch vielleicht auf, in der Geschichte von Abraham und Sarah und Isaak, da herrscht nicht auf allen Seiten Gelächter. Die Erzählung fasst die ersten paar Jahre von Isaaks Leben richtig kurz zusammen. Er wuchs heran und er wurde entwöhnt. In aller Wahrscheinlichkeit mit so ungefähr 3 Jahren wurde er entwöhnt. Die Entwöhnung ist für uns heute schon ein Meilenstein in der menschlichen Entwicklung. Aber kein so wichtiger Anlass wie damals. Zu der Zeit war es wirklich alles andere als selbstverständlich, dass ein Kind die Stillzeit mit der Mutter überlebt. War halt so. Hatte das Kind einmal die Entwöhnung erreicht, so ungefähr 3 Jahre alt, durfte man langsam etwas zuversichtlicher werden, dass dieses Kind auch noch Erwachsenenalter erreichen würde. Der Meilenstein wurde deshalb auch gefeiert, in Abrahams und Sarahs Fall, in großem Stil, mit einem großen Fest, in Vers 8. Und genau dabei kracht es. Von dem Text ist es nicht klar, was genau Ismael macht, das den Zorn Sarahs so erweckt. Das Wort, das Schlachter mit Mutwillen treiben, übersetzt, das kann wirklich vieles bedeuten. Alles von herumtoben oder Blödsinn machen, bis vielleicht spotten, sich lustig machen. Es könnte tatsächlich aller Art Beleidigungen bedeuten, sogar körperlichen oder sexuellen Missbrauch bedeuten. Wir wissen einfach nicht, was da gemeint wird. Paulus spricht im Galaterbrief in der Textlesung, die wir vorhin gehört hatten, von Verfolgung. Aber das ist auch nicht so eindeutig, was der Ismael macht. Was er macht, das ist eine Form von dem Verb für Lachen schon wieder. Man könnte sagen, Sarah sieht Ismael Isaaken. Und egal, wie schuldig der Teenager Ismael sich hier macht, das ist der wirkliche Grund. Das ist der wirkliche Grund für Sarahs knallharte Reaktion. Die Sklavin und ihr Sohn, die müssen weg, weil es jetzt den Isaak gibt. Und das sagt sie auch in Vers 10. Er allein, Isaak, soll der Erbe sein. Der Ersatzsohn, den Hagar geboren hat. Der darf kein Miterbe sein, nur weil er älter ist und auch Isaaken kann. Und ihr Lieben, wir dürfen von diesem Geschehen gestört sein, verstört sein. Sarah ist gnadenlos. Das ist sie wirklich. Sie nennt weder Mutter noch Sohn einmal mit Namen. Sie fordert nicht nur, dass sie entlassen oder weggeschickt werden, sondern wirklich ausgestoßen, verjagt. Es gibt keinen Hinweis, dass sie sich überhaupt erinnert oder erinnern lässt, dass es ihre Idee war, die Hagar ihrem Mann zur Frau zu geben und Ismael zeugen zu lassen. Jetzt hat sie etwas Besseres. Und die Magd ist für sie unnötig und unerwünscht. Abraham, wie wirkt er? Feige, oder? Macht sich wirklich mitschuldig. So war es damals in Kapitel 16, als Sarah diese schwangere Sklavin damals misshandelt hat. Abraham, der hat es einfach zugelassen. Ja, Sarah, es ist deine Magd. Mach mit dir, wie du magst. Jetzt, wo sein Sohn ein Teenager ist, ist er zwar nicht glücklich darüber, aber schlussendlich setzt Sarah ihren Kopf durch. Und Abraham ist wirklich kaum gnädiger als sie, oder? Mutter und Kind, Hagar und Ismael, die bekommen eingepacktes Mittagessen, bisschen Wasser und dann dürfen sie in der Wüste, weg von Abrahams Gebiet, ihr Glück machen. Vers 14. Und sozusagen als Sahnehäubchen drauf, selbst Gott macht mit. Er lässt das zu. Wie kann das sein? Wie kann sich Gott an dieser Misshandlung beteiligen, wie er das tut? Das darf schwierig sein, zu verstehen und anzunehmen. Die Antwort ist, es ist kompliziert. Es ist kompliziert, aber nicht sinnlos. Aber nicht sinnlos. Sarah liegt schlussendlich nicht komplett falsch, oder? Solange Ismael da ist, gibt es immer für Abraham einen Plan B. Einen Plan B, falls es mit Gottes Verheißung nicht klappt. Selbst dann, als Gott die Geburt Isaaks angekündigt hatte, was war Abrahams erste Reaktion? Aber Gott, warum nicht Ismael? Den gibt's schon. Das ist eine Gefahr. So herzlos Sarah sein mag, und das ist sie wirklich, sie weiß auch, dass Isaak das Kind ist, das Gott versprochen hat. Und sie weiß, dass alles andere, was Gott verheißen hat, mit diesem Kind verbunden ist, durch es zustande kommen soll. Und Gott bestätigt das, weil das sein Wort war. Isaak ist der Erbe. Gottes Volk wird von ihm abstammen. Vers 12. Und das heißt, Abraham wird Ismael loslassen müssen, ob früh oder spät. Gott hatte Hagar schon persönlich versprochen, Kapitel 16, dass er ihren Sohn zu einem großen Volk machen würde. Und jetzt wiederholt er dieses Versprechen, auch für Abraham. Jetzt weiß Abraham auch Bescheid. Und selbst wenn Abraham nur das Minimum für Hagar und Ismael tut, vermutlich um Ärger von Sarahs Seite zu vermeiden, da kannst du ihn wirklich nicht entschuldigen, aber das ist nicht grundsätzlich ein Ausdruck der Gleichgültigkeit gegenüber Magd oder Sohn. Der Herr hat gesprochen. Er hat wirklich gesprochen. Derselbe Herr, der versprochen hat, dass Sarah mit 90 Jahren ein Kind zur Welt bringen würde. Abraham darf wissen, dass er diese Menschen nicht einfach in den Tod schickt. Vielmehr vertraut er sie Gott an, weil er weiß, dass Gott sein Versprechen erfüllen kann und will. Und aus demselben Grund vertraut er seine ganze Zukunft Gott an, indem er Isaak, das Kind, das nur Gott durch ein Wunder zur Welt hätte bringen können, de facto zu seinem einzigen Sohn macht. Das ist ein Vertrauensakt. Das ist auch die richtige Entscheidung, wie Gott gleich an Hagar zeigt. Wir können das von Abraham als ein Glaubenstat deuten, aber Hagar und Ismael, sie erleben das wirklich als Todesurteil. Ihre Geschichte ab Vers 14, das wird wirklich herzzerreißend geschrieben. Obwohl Ismael zu diesem Zeitpunkt schon wahrscheinlich so um die 17 Jahre alt ist, wird er immer wieder Knabe, ist eigentlich immer ein Wort für einen kleinen Jungen, wird Knabe genannt. Es klingt fast sogar so, als würde Hagar ihn auf dem Arm tragen. Es ging wahrscheinlich eher nicht. Wenn das Wasser alle ist, wird Hagar verzweifelt. Sie legt Ismael hin, sie nimmt Abstand, damit sie nicht zuschauen muss, wenn ihr Sohn verdurstet. Und in diesem Moment ist das Lachen vorbei. Hier herrscht Weinen. Vers 16. Aber Isaak ist nicht der Einzige, der einen Namen trägt, der eine wichtige Bedeutung hat. Isaak heißt, er lacht. Ismael heißt, Gott hört. Gott hört. Und jetzt zum zweiten Mal in ihrer Geschichte tut Gott das auch wieder. Er erhört das Weinen der Ausgenutzten und Ausgestoßenen. Hagar hatte von ihrer Seite diesen Gott früher der Gott, der mich sieht, genannt. Und jetzt lässt er sie sehen. Es gibt hier einen Brunnen, von dem sie nichts wusste. Sie und Ismael, die müssen nicht sterben. Gott sorgt für sie, damit sein Versprechen für sie auch erfüllt wird. Es gibt für die Magd und ihren Sohn auch, trotz des Weinens, ein Happy End. Selbst hier in der Wüste können sie nicht nur überleben, sondern gedeihen. Wir sehen das in den letzten beiden Versen. Ob durch Kämpfen oder Jagen oder beides, wird Ismael berühmt und wohlhabend, weil Gott mit ihm ist. Einst war Hagar eine Sklavin, nun ist sie die Mutter eines angesehenen Bogenschützen. Sie ist sogar in der Lage, ihren Sohn mit einer Frau aus ihrer Heimat zu verheiraten. Ihr Lieben, Hagar war eigentlich kein Teil des Plans, den Gott Abraham vorgestellt hatte. Sie war nicht seine Frau. Ihr Sohn war kein Kind der Verheißung. Er wurde ganz normal gezeugt und zur Welt gebracht. Doch der Segen Gottes war groß genug, auch für sie und für das Volk, das von ihr abstammen würde. Was Abraham und Sarah, Hagar und Ismael in dieser Geschichte erleben, ihr Lieben, ist kompliziert. So ist das wirkliche Leben, wie wir das hier und heute auch noch kennen. Und wir dürfen, wir sollen uns in diesen Menschen wiedererkennen. Ihre Erlebnisse werfen eine vielleicht unbequeme Frage bei uns auf. Habe ich einen Plan B? Habe ich einen Plan B? Obwohl ich eigentlich Gott vertraue, habe ich einen Plan, falls das doch nichts wird? In anderen Worten, gibt es etwas, was mir als Versicherung dient, falls Gott mich irgendwann im Stich lassen will? Sowas ist in der Regel etwas, was wir meinen, aus eigener Kraft durchsetzen zu können. Am gefährlichsten wird es, wenn wir denken, wir könnten Gott uns zur Not irgendwie verpflichten, sein Versprechen einzuhalten. Oder eine Abkürzung hin zu dem gesegneten Leben finden, das Gott uns verspricht oder das wir glauben uns zusteht. Das war die Idee von Paulus' Gegner in Galatien. Das ist der Kontext von der Textlesung, die wir vorhin hatten. Diese Menschen, die wollten etwas tun, damit sie gerecht vor Gott stehen, was für sie praktisch machbar war. Und in ihrem Fall hieß es, die äußerlichen Riten aus dem Gesetz des Mose zu praktizieren und von anderen zu fordern, statt so zu leben und leben zu lassen, als würde Gott uns wirklich allein aus Gnade durch den Glauben an Jesus vergeben und uns bei sich aufnehmen. Aber was Gott wirklich verspricht, das kann nur er bewirken. Und Paulus hat einen ganz teils richtig scharfen, heftigen Worten davon geschrieben, diese Leute, die müssen diesen Plan B aufgeben. Jesus plus nichts, sonst geht es nicht. Dazu sind auch wir gerufen. Wenn du aber keinen Plan B hast, wenn du vielleicht mal das Gefühl hast, ich habe gar nicht mal einen Plan A, dann habe ich für dich ganz gute Nachrichten. Es gibt Segen genug für dich. Hagar, sie war wirklich allem Anschein nach aus Gottes Plan komplett ausgeschlossen, oder? Teils selber schuld. Sie hatte tatsächlich gesündigt. Sie hatte Sarah verachtet, als sie schwanger wurde. Das Verhalten in diesem Kapitel von ihrem Sohn war offensichtlich irgendwie nicht in Ordnung. Aber das war natürlich nicht alles selbst verursacht. Sie war Sünder, aber auch Opfer. Sie war ausgenutzt worden. Sie hatte wahnsinnig viel durch die Sünde und Torheit von Menschen, die eigentlich gottesfürchtig und fromm waren, erlitten. Und sie war jetzt allein, ohne eigene Ressourcen, ohne Plan B, ohne Plan A. Und genau da greift Gott ein. Das ist ein Wort für dich, wenn deine Geschichte bisher einfach nur kompliziert gewesen ist, geprägt von Weinen. Das Wort Gottes für dich ist, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, denn wenn du weinst, hört Gott. Ich kann das euch mit Sicherheit sagen, denn auch das ganze Volk, die Ismaeliter, die von Hagar und Ismael abstammt und eigentlich keinen Anteil an der Verheißung an Isaak hatten, sie wurde durch Jesus willkommen geheißen im Haus Abrahams, in Gottes Volk. Und wir auch. Alle, die an Jesus glauben, schreibt Paulus, die sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Und er meinte damit die Menschen, die gar nicht von Isaak abstammen. Genealogisch. Ihre und unsere Geschichte, ihr Lieben, endet nicht mit Weinen, sondern mit unendlichem, frohem Lachen. Dank sei Gott und ihm sei die Ehre auf ewig. Betet mit mir.